Ja, die Frage kommt oft in verschiedenen Umständen, in verschiedenen Situationen, wenn irgendwo was auf der Welt passiert oder auch in einem persönlichen Leben. Warum lässt Gott das zu? Nun, wir können nicht in jedem Einzelfall das mit Gewissheit sagen, was Gottes Motiv war. Aber ich glaube, in vielem gibt es eine Grundlektion, die durch all diese Ereignisse hindurchläuft. Und zwar Gott. Und hier geht es. Gott sucht unsere Aufmerksamkeit. Er möchte, dass wir nicht einfach unser Leben so sorglos vor uns dahin leben, ohne in dem Bewusstsein zu sein, dass wir Gott gegenüber verantwortlich sind. Ja? Und Jesus hat das gesagt, und ich möchte das einmal vorlesen aus Lukas 17. Wir kommen nachher zu Hesekiel, wo wir im Moment sind, aber vorher möchte ich noch vorlesen aus Lukas 17, was Jesus dort gelehrt hat, in den Versen 26 und 27. Dort sagt er: Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Sie gingen so einfach ihr Leben dahin und so. Wir hatten gestern eine Hochzeit hier und wir haben uns drüber gefreut. Aber Gott sagt: Achtet darauf. Das ist nicht alles. Und wir sollen uns dessen bewusst sein, dass wir schon das Leben genießen dürfen. Gott gibt uns dieses. Aber dass wir es in dem Bewusstsein leben, dass Gott uns geschaffen hat. Und er hat uns geschaffen zu seiner Ehre. Er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Und er möchte, dass wir ihn reflektieren. Und ja, das beinhaltet, dass wir uns an dem freuen, was er uns gibt. Aber es beinhaltet auch, dass wir ihn ehren und in Anbetracht dessen, was er uns kundgetan hat, auch leben. Das haben die Israeliten nicht getan. Sie haben einfach, sind ihren Weg gegangen, haben aber Gott nicht die Ehre gegeben. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon zweimal sie in Gefangenschaft geführt wurden. Einmal 605 vor Christus waren die ersten in Gefangenschaft geführt worden. Das war die Gruppe um Daniel herum. Ja, wenn du das Buch Daniel kennst, er und seine Freunde, das war die erste Gefangenschaft 605 vor Christus. Dann gab es eine zweite 597 vor Christus, weil sie in den dazwischenliegenden 8 Jahren noch nicht dazugelernt hatten. Hesekiel war einer davon. Deswegen ist er jetzt in Gefangenschaft. Aber sie lernen immer noch nicht dazu und Gott schickt weiter Propheten, um sie zu warnen. Und Hesekiel ist einer davon. Und wir hatten angefangen in Hesekiel mit den Kapiteln 1 bis 3. Und ich überspringe heute die Kapitel 4 und 5 und mache in Kapitel 6 weiter. Aber ich fasse das kurz zusammen. In den Kapiteln 4 und 5 hat Hesekiel nach Gottes Auftrag diese Warnung zu sagen: Denkt nicht, das war jetzt alles gewesen und die, die in Jerusalem geblieben sind, ihr könnt einfach so weitermachen wie zuvor. Und er hatte ihm Zeichen gegeben, wie er das veranschaulichen sollte. Unter anderem zu sagen: Ich möchte, dass du über ein Jahr auf einer Seite liegst und dir ein Bild von der Stadt vor dir machst, sozusagen als: Ich warne euch, Gottes Gericht kommt. Und das war das für Israel gedachte, über ein Jahr lang. Und dann sagt er: Wenn das so rum ist, dann darfst du dich einmal umdrehen und nochmal 40 Tage auf der anderen Seite liegen. Als Warnung dieses Gericht kommt. Ein anderes war, dass er gesagt hat: Ich möchte, dass du dir deine Haare abrasierst, dass du sie dann zählst und drittelst und dass du ein Drittel dann nochmal klein hackst und in den Wind wirfst. Und ja, und er sagt, all diese Strafen kommen da drauf. Er hat das also veranschaulicht zu sagen: Hört doch bitte, bitte zu, lernt daraus. Lernt, dass Gott erwartet, dass wir nach seinem Wort leben. Und sicherlich hat es zumindest zu einem gewissen Maß die Aufmerksamkeit der Leute auf sich gezogen. Und genau das war Gottes Ziel. Er will, dass sein Volk, er will, dass wir als seine Kinder sein Wort und seine Warnung ernst nehmen. Und trotzdem waren sie noch nicht so ganz bereit dafür. Wir kommen gleich zu Kapitel 6. In Hesekiel Kapitel 13, Vers 9 steht, 9 und 10. Da warnt er, ich werde meine Hand gegen die Propheten ausstrecken, die Nichtiges schauen und Lüge wahrsagen. Im Kreis meines Volkes sollen die nicht sein und im Verzeichnis des Hauses Israel werden sie nicht aufgeschrieben sein und in das Land Israel werden sie nicht kommen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Deshalb, ja deshalb, weil sie mein Volk irreführen und sagen, Friede, obwohl kein Friede da ist. Er sagte, da sind immer andere, die sagen, Friede, es ist alles gut, keine Sorge, Gott liebt dich eh und je, du kannst so leben, wie du magst. Und Gott sagt, sie führen euch in die Irre, sie verheißen euch einen Frieden, der nicht da ist aufgrund eures Lebens. Und so wollen wir sehen, wie Gott versucht, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das sehen wir dann in Hesekiel Kapitel 6. Zuerst Verse 1 bis Anfang von Vers 3. Gott versucht, unsere Aufmerksamkeit durch sein Wort zu bekommen. Verse 1 bis Mitte Vers 3. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, richte dein Gesicht gegen die Berge Israels und weissage gegen sie und sprich, Berge Israels, hört das Wort des Herrn, Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Bachrinnen und zu den Tälern. Erstmal so weit. Ja. Bevor Gott etwas tut, warnt er uns durch sein Wort. Und wie ist es, was hier geschieht, hat er schon in 5. Mose angekündigt gehabt, und wir haben das hier an der Leinwand, das ist ungefähr 800 Jahre vorher geschrieben. Dort hat Gott gewarnt und sagt, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Land. Und der Text geht eigentlich weiter und berichtet dann genau, wie dieses aussehen wird. Und man hat gesagt, wenn ihr euch nicht an meine Ordnung haltet, dann kommen diese Konsequenzen, diese Flüche auf euch. Und eine davon war, ihr werdet in Gefangenschaft geführt werden. Und das war nichts Neues. Gott hat sie immer wieder gewarnt. Aber hier, so ungefähr 5 Jahre vor der endgültigen Zerstörung Jerusalems, spricht Gott nochmal zu Hesekiel, damit er das Volk warnt. Nun, wir haben hier gelesen, Vers 2, dass er gegen die Berge Israels spricht und dann nochmal Vers 3 genauso. Zwar ist der Ausspruch gegen die Berge Israels gerichtet, aber die dienen lediglich als Zeugen für die Aussage. Er ist selber noch in Babylon oder in der Nähe von Babylon. Ja, aber das war einfach ein Ausdruck zu sagen, das ganze Land soll es hören, ihr sollt euch warnen lassen und die Landschaften sollen das quasi in Erinnerung behalten, Gott hat sie gewarnt. Nun, die Absicht ist klar, auch wenn es hier in bildlicher Sprache ausgedrückt wird, dass er eben sagt, er predigt zu den Bergen, ja. Gemeint ist natürlich, er sagt es zu dem Volk, aber dieses ist, wie gesagt, so, dass sie das in Erinnerung behalten, dass das ganze Land es hört. Und manchmal benutzen wir das ja auch, dass wir es einfach ein bisschen bildlich ausdrücken. Und man weiß eigentlich, was gemeint ist. Ja, ich erinnere mich, in der Jugend, ich habe in einer Mannschaft Fußball gespielt und dann hat irgendwann der Trainer zugerufen, Axel, das war unser Torwart, Axel, mach den Mund auf. War klar, er sollte Anweisungen geben, was wir denn zu tun hatten. Und er hat folgerichtig den Mund aufgemacht. Okay, jeder wusste, was gemeint war. Und Gott sagt hier, sprich zu den Bergen. Er sagt nicht, okay, geh irgendwo einsam, wo dich sonst keiner hört und rede zu den Bergen. Und du sollst dieses kundtun, damit alle hören, was du machen möchtest. Und so sagt der Prophet voraus, was geschehen wird. Aber er ermöglicht somit, auch wenn er es nicht explizit sagt, er ermöglicht die Umkehr. Viele von euch kennen die Geschichte von Jona, wie er nach Ninive gegangen ist. Und Gott hat ihm gesagt, geh hin und sage Ninive, 40 Tage und die Stadt wird zerstört. Was machen die Niniviten? Sie sagen, vielleicht, wenn wir jetzt Buße tun, vielleicht wird Gott sich doch noch unser erbarmen. Sie tun Buße und Gott zerstört die Stadt nicht zu dem Zeitpunkt. Er hat diese Möglichkeit gar nicht direkt angeboten gehabt. Wenn du den Text liest, das steht dann irgendwo. 40 Tage, ich werde die Stadt zerstören. Es sei denn, dass ihr Buße tut. Steht da nicht. Aber sie sagten, ja, wenn wir uns ändern, vielleicht ändert Gott auch sein Gericht, vielleicht ist er barmherzig. Und das ist, was er hiermit auch implizit anbietet, zu sagen, wenn ihr euch ändert, wenn ihr denn jetzt endlich lernt, zu sagen, gehe nicht diesen Weg, dann wird Gott auch barmherzig sein. Und auch heute sollen wir es sehen, das ist natürlich eine besondere Situation in Israel gewesen. Aber wir kommen gleich zurück zu Hesekiel. Ich möchte einen Abschnitt aus 2. Petrus 3 vorlesen, damit wir einfach auch sehen, das ist nicht nur Altes Testament und nur für Israel gültig. Und 2. Petrus 3, Vers 3 warnt uns die Schrift und sagt, 2. Petrus 3, ab Vers 3, dass ihr zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, ja, wo ist denn seine Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so wie von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Er sagt, in den letzten Tagen werden Leute kommen, die sagen, ja, pff, das glaubst du ja wohl selber nicht, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Denken Leute heutzutage so? Na, absolut, die sagen, seit 2000 Jahren ist da nichts passiert, also warum sollte jetzt was passieren? Und er sagt, es sind Spötter, die denken so und sie haben vergessen, genau so war es schon zu Noahs Zeiten gewesen. Und sie leben ihr Leben dahin, als wären sie nicht verantwortlich. Aber der Herr warnt, und wir lesen Amos 3, Vers 7, ist auch schon an der Leinwand, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Die großen Ankündigungen, was Gott als nächstes tut, das hat er angekündigt. Und er hat angekündigt, was wir eben gelesen hatten, in der letzten Zeit werden Spötter kommen, sie werden sich lustig machen, bis der Tag des Gerichtes kommt. Und wir sehen genau das. Also Gott möchte durch sein Wort warnen und sagen, lest das doch, ich sage euch voraus, was kommen wird. Bitte nehmt die Warnung ernst. Dann kommen wir zurück zu Hesekiel 6 und machen dort weiter in Vers 3, wo wir aufgehört hatten. Und kommen dann zu 2. Gott versucht, unsere Aufmerksamkeit durch die Zerstörung der Götzen zu bekommen. Mitte Vers 3. Siehe, ich bringe das Schwert über euch und werde eure Höhen zugrunde richten. Und eure Altäre sollen verwüstet und eure Räucheraltäre zerbrochen werden. Und ich werde eure Erschlagenen hinfallen lassen vor euren Götzen. Und die Leichen der Söhne Israel werde ich vor ihren Götzen hinlegen und eure Gebeine rings um eure Altäre zerstreuen. An all euren Wohnsitzen sollen die Städte in Trümmern und die Höhen verwüstet daliegen. damit eure Altäre in Trümmern und Wüst daliegen und eure Götzen zerbrochen seien und verschwinden und eure Räucheraltäre umgehauen und eure Machwerke ausgelöscht seien. Und Erschlagene sollen in eurer Mitte hinfallen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Gott warnt hier davor, dass wenn sie nicht auf sein Wort hören, er die Aufmerksamkeit auf andere Art und Weise erhalten wird. Er wird das Schwert über das Land bringen. Nun, wieder, dies ist eine direkte Offenbarung Gottes, die sich nicht gleich auf jede Katastrophe anwenden lässt. Das war zu Israel konkret vorhergesagt und es ist konkret so 5 Jahre oder 6 Jahre später geschehen. Aber Gottes Absicht hier, und die hatten wir in Vers 6 gelesen, wo er sagte, Mitte Vers 6, damit eure Altäre in Trümmern und Wüst da liegen und damit eure Götzen zerbrochen seien und verschwinden. Ja, er sagte, ich sage euch dieses, damit ihr wisst, das, worauf ihr jetzt euer Vertrauen setzt, dem, den ihr jetzt dankt, dass es euch so gut geht, das bin nicht ich, das ist nicht der Herr. Und ich werde euch dieses wegnehmen. Wir haben zwar keine Altäre und keine Götzen mehr, aber manchmal haben auch wir, dass wir Dingen mehr vertrauen als Gott. Und sie dachten, ja, wir haben ja noch den Tempel, wir haben ja noch Jerusalem, wir haben gut Vorräte angesammelt, die Mauer steht noch, wir sind ja sicher. Und Gott sagt, ihr vertraut auf die Dinge, ihr vertraut auf das, was ich euch vielleicht auch gegeben habe. Aber wenn ihr es auf Sachen vertraut, dann sind die auch ganz schnell weg. Ihr sollt nicht auf das vertrauen, was ich euch gebe, sondern auf den Herrn selber. Nur beim Herrn sind wir wirklich sicher. Und Katastrophen, wenn Dinge passieren, die zeigen uns einfach, wie vergänglich alles andere sind. Wir hören in unserer Gesellschaft auch ganz häufig, Gesundheit ist alles. Ja? Okay? Wenn das alles ist, was ist, wenn du einen Unfall hast? Oder wenn du krank wirst? Bist du dann plötzlich nichts mehr? Weil Gesundheit ja alles ist. Alles ist weg, also bin ich nichts. Ja? Siehst du einfach, wie verkehrt dieses Denken ist. Und er warnt davon und sagte, wenn du dein Vertrauen in dieses sagst, zu sagen, ja, ich habe jetzt dieses, ob es jetzt ein tatsächlicher Götze, ein tatsächliches Objekt ist oder ob es das Sparkonto ist oder ob es die Rente ist oder ob es meine Gesundheit ist, ob es mein Arbeitsplatz ist. Nicht, dass wir die Dinge nicht haben können und nicht, dass die nicht eine gewisse Sicherheit geben, aber wenn darin mein Vertrauen ist, Gott sagt, dann vertraust du auf das Falsche und du wirst immer wieder in Unsicherheit kommen. Das ist nicht, was er von uns möchte. So warnt der Herr in jedem Satz von diesem Abschnitt, dass Höhen, Altäre, Götzen zerstört werden. Und das sind alles Synonyme füreinander. Ja, sie haben auf den Höhen halt ihre Altäre hingestellt, deswegen drückt er das hier so aus. Und Gottes Ziel dabei ist, Ende Vers 7, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Dieser Ausdruck, deswegen habe ich auch gesagt, ich nehme diesen Abschnitt, auch wenn der nicht ganz leicht ist, das gebe ich zu. Dieser Ausdruck, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, in der einen oder anderen Form kommt 60 Mal in Hesekiel vor. Er sagt immer wieder, ich werde dieses tun und ihr werdet endlich erkennen, dass ich Gott bin. Und wir sollen seine Autorität anerkennen. Und das haben die Propheten immer wieder gemacht. Auch Jesaja hat etwas Ähnliches gesagt und ich lese einmal aus Jesaja 42, die Verse 8 und 9. Dort spricht der Herr und sagt, ich bin Yahweh, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Ja? Er sagt, ich sage das voraus, damit ihr doch erkennt, dass ich der Herr bin und dass das passiert, was Gott sagt. So erinnern uns Katastrophen daran, dass alles nicht so selbstverständlich ist, wie es manchmal erscheint. Dabei bewirkt Gott das häufig nicht direkt, sondern eher indirekt. damals hat er Jerusalem nicht mit Feuer vom Himmel zerstören lassen, sondern durch die Babylonier. Heutzutage dann durch Terroristen, durch Viren, dass er einfach sagt, ich will eure Aufmerksamkeit kriegen. Hört auf mich, was soll ich denn noch machen? Okay? Und mir hilft das unheimlich, dass ich manchmal einfach überlege, okay, ich versuche mich einfach mal in Gott hineinzuversetzen. Geht natürlich nicht, komplett. Okay? Aber in seinen Wunsch, in sein Herz. Er hat gesagt, wir haben das gelesen in 2. Petrus 3, er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Okay? Was soll Gott denn machen? Er sagte, ich lasse es euch gut gehen, ich segne euch. Und was sagen die Leute? Ja, wozu brauche ich denn Gott? Ich habe doch alles. Dann nimmt er das und die sagen, wo war Gott? Warum hat er das zugelassen? Und in all dem mittendrin sendet er seinen Sohn und sagt, ich liebe euch so sehr, ich komme selber, ich lebe ein vollkommenes Leben, ich lasse euch bezeugen, dass ich für eure Schuld sterbe und dass ich von den Toten auferstehe, lass mich von Hunderten von Leuten anschließend sehen, die es bezeugen mit ihrem Leben, zu sagen, hier ist meine Liebe, mehr kann ich doch nicht machen. Gott sagt, okay, ich habe es euch im Wort gesagt, es hat sich immer wieder erfüllt. Und ich nehme euch auch die Sachen weg, die euch von mir fernhalten. Nicht, weil ich einfach so gehässig bin, nicht, weil ich euch das Leben schwer machen will, sondern weil ich euch liebe und weil ich nicht will, dass ihr verloren geht. Gott weiß, dass es für uns besser ist, temporär zu leiden, als ewig verloren zu gehen. Und deswegen lässt er das manchmal zu, sagen, möge es doch dem einen oder anderen dazu dienen, zu sagen, lebe ich wirklich für das, was bleibt oder für das, was so schnell vergeht. Wir hatten letzte Woche schon gelesen, Hesekiel 18, Vers 23, dass Gott kein Gefallen hat am Tod des Gottlosen. Darum versucht er mit allen Mitteln, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Dass wir eben für die Ewigkeit leben. Und das wird auch im Neuen Testament wiederholt. Ich lese noch einmal aus Markus vor, Markus 8, ab Vers 36, wo Jesus warnt. Und ich glaube, es sind bekannte Verse. Markus 8, ab Vers 36. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Also auch Jesus warnt hier und sagt, was hilft es dir, wenn du so viel auf dieser Erde hast, aber nicht bereit bist für die Ewigkeit? Und dass wir, die wir den Herrn kennen, dass man es auch an uns ablesen kann. Dass wir uns nicht so sehr unser Fokus, sowohl in Worten als auch in unserem Lebensstil, nicht darauf aus ist, hier möglichst viel anzusammeln, möglichst viel zu genießen, weil dann sagen die Leute, naja, du lebst doch genauso wie wir. Wo sieht man an deinem Leben, dass du für die Ewigkeit lebst? Woran sieht man, dass du eine Hoffnung hast, dass dies hier nicht alles ist? Reden wir darüber? Sagen wir, ja, okay, Dinge können uns genommen werden. Meine Gesundheit ist nicht alles. Meine Geldanlage ist nicht alles. Mein Ein und Alles ist der Herr, ist Christus, der sein Leben für mich gegeben hat, um mir ewiges Leben zu geben. Ist das erkennbar? Weil das ist, was Gott durch uns auch anderen sagen möchte, damit sie auch nicht verloren gehen. Aber er ist noch nicht fertig. Kommt drittens zu den Versen 8 bis 10. Gott versucht, unsere Aufmerksamkeit durch seine Erfüllung zu bekommen. Er verheißt hier, Vers 8, doch ich will einen Rest lassen, wenn ihr solche habt, die dem Schwert entkommen sind unter den Nationen, wenn ihr in die Länder zerstreut sein werdet, dann werden eure Entkommenen unter den Nationen, wohin sie gefangen weggeführt werden, sich an mich erinnern, der ich ihr hurisches Herz zerbrochen habe, das von mir abgewichen ist, und ihre Augen, die ihren Götzen nachhurten. Und sie werden über sich selbst Ekel empfinden, wegen der bösen Taten, die sie begangen haben, nach all ihren Gräueln. Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, nicht umsonst geredet habe, ihnen dieses Unheil anzutun. Gott verspricht und sagt, ich werde einen Rest übrig lassen. Und der wird auch in Gefangenschaft kommen. Und sie werden erkennen, endlich erkennen, es ist, weil sie dem Herrn nicht gefolgt sind, weil sie nicht ihm vertraut haben, weil sie nicht nach seinem Wort gelebt haben. Wir alle kennen das Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen. Wer nicht auf Warnungen hört, zu sagen, Vorsicht, Eis ist brüchig, oder Vorsicht, lebe nicht so, dann gebraucht Gott manchmal Umstände, um uns wachzurütteln, um uns zu sagen, das ist der verkehrte Weg. Wieder, wie wir eben gesehen haben, um uns zu bewahren vor dem endgültigen Gericht. Weil er weiß, wohin das führt. Er hat selber die Verdammnis geschaffen. Nicht, weil er irgendwelche Leute nicht ausstehen konnte, sondern Jesus erklärt uns, wofür wurde der Feuersee gemacht? Für den Teufel und seine Dämonen. Der war nicht für dich und mich beabsichtigt. Und er sagt, wer jetzt diesem Weg folgen will, ich habe den gemacht, ich weiß, wie viel Leiden das ist. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand dort endet. Deswegen gebe ich euch das Evangelium. Deswegen warne ich euch davor. Deswegen bitte ich euch, dass ihr diese Botschaft weitertragt. Und so wurde Israel, weil sie nicht vorher drauf gehört haben, nicht auf all die Propheten gehört haben, die immer wieder zu ihnen gesandt wurden, wurden sie in Gefangenschaft geführt. Und da haben sie endlich die Ursache eingesehen. In der Gefangenschaft wurde unter anderem das Buch Könige geschrieben. Und es beschreibt, wie die Könige und auch das Volk sich immer mehr vom Herrn abgewandt haben. Und erklärt, deswegen sind wir jetzt in Gefangenschaft. Weil wir eben nicht nach Gottes Wort gelebt haben. Und es ist interessant, seitdem gab es in Israel keinen Götzendienst mehr. Nun nicht, wie wir sagen, wir haben auch mit Götzen zu kämpfen, mit Geld oder Fernsehen. Natürlich, das gibt es dort genauso. Aber dass sie tatsächliche Statuen von anderen Göttern hatten, das war, wenn du die Propheten liest, wenn du das Alte Testament liest, war ständig ein Problem. Bis 586 vor Christus, seitdem nicht mehr. Auch heute nicht. Ich meine, der eine oder andere hat da irgendeine Buddha-Statue stehen oder so. Aber nicht als Nationen, dass sie dann irgendwie Statuen hatten. Gott hat eingegriffen und sie haben es endlich kapiert. Manchmal muss Gott hart eingreifen. Aber er hat sie zumindest von diesem Götzendienst geheilt. Und manchmal muss er eingreifen, um uns zu zeigen, das, worin wir vertraut haben. Seien es Personen, seien es Philosophien, sei es unsere eigenen Fähigkeiten. Muss er sie wegnehmen, damit wir wirklich lernen, ihm zu vertrauen. Nun, dann steht dieses in Vers 10, was wir eben gelesen haben, dass sie erkennen werden, dass ich, der Herr, nicht umsonst geredet habe, ihnen dieses Unheil anzutun. Okay? Unheil ist schon sehr gut übersetzt. Man kann es auch übersetzen, und vielleicht haben einige Übersetzungen von euch das, ich habe euch dieses Böse angetan. Nun, tut Gott Böses? Nun, er tut nicht Sünde, aber das, was wir manchmal als böse empfinden, das tut er durchaus, lässt er zu und sagt hier ja auch direkt, na, die Babylonier werden kommen, sie werden euch in Gefangenschaft führen. Wieder aber nicht, weil ich einfach böse bin und euch Böses will, sondern weil ich gut bin und das viel größere Übel verhindern möchte für euch. Okay? Und gibt er hier dieses, dass es sich als uns geschieht etwas Böses durchaus anfühlt, aber nicht aus Bosheit, sondern aus Liebe uns gegenüber. Und sie reagieren dann im Endeffekt endlich richtig, das, was er hier sagt. Dass sie sich statt von Gott abzuwenden, dann zu ihm hinwenden werden und sich erinnern und sich ihrer Werke schämen. Das Unheil wird ihnen die Augen öffnen, ihre Handlung aus Gottes Perspektive zu sehen. Zu sehen, nicht nur, ach so denke ich die ganze Zeit über das Ganze, sondern wie sieht Gott dieses? Weil wir geprägt von unserer Gesellschaft, häufig Dinge ganz anders sehen, als Gott sie sieht. Was heute als tolerant und multikulturell gelobt wird, nennt der Herr in diesem Abschnitt geistliche Hurerei. Er sagt hier, sie werden sich erinnern, dass ich ihr hurisches Herz zerbrochen habe, das von mir abgewichen ist, und ihre Augen, die ihren Götzen nachhurten. Sie werden über sich selber Ekel empfinden. Er sagte, sie haben das die ganze Zeit gut geheißen. Sie haben gesagt, oh, das ist doch einfach liebevoll, dass wir bei den anderen mitmachen, dass wir nicht so abgetrennt sind, dass wir nicht sagen, dass anderes verkehrt ist. Wenn die ihren Götzen haben und wenn sie den eben so anbeten, mit all ihren Orgien, dann ist das halt gut für sie und wir machen dann ab und an mit. Man sagt, nein, deswegen bringe ich das Gericht über sie und ich möchte, dass ihr zumindest als mein Volk, dass ihr anders lebt, dass Menschen erkennen, nicht wir können die anderen Leute nicht ausstehen oder wir sind besser als sie, sondern zu erkennen, zu sagen, was denkt Gott darüber? Und er hat Anweisungen gegeben und er möchte, dass wir zu seiner Ehre leben und uns an seine Anweisung halten. Und er zeigt hier mit der Zerstörung der Götzen, dass er der alleinige Gott ist und seine Worte keine leere Drohung sind. Lass mich hier nochmal einfügen, dass nicht jede Katastrophe oder Unfall oder was auch immer passiert in irgendeiner persönlichen Unrecht zu finden ist. Also wenn dir irgendwas passiert, dass du nicht denkst zu sagen, oh, wo muss ich mich jetzt groß verschuldet haben? Ja? Aber manchmal bringt es uns doch zum Nachdenken. Lebe ich wirklich für die Ewigkeit? Die Suche soll nicht sein, habe ich irgendeine besondere Sünde begangen, dass mir jetzt dieses passiert? Okay? Aber bringt es mich dazu, dass ich nicht an dieser Welt und an den Dingen dieser Welt so sehr hänge, sondern dass ich wirklich für den Herrn lebe und zu seiner Ehre. Und häufig sind solche Situationen dann ein Anstoß, darüber nachzudenken und etwas zu ändern. Das Kapitel hat noch 4 Verse, die nehmen wir jetzt auch noch. Viertens, Gott versucht unsere Aufmerksamkeit durch sein Gericht zu bekommen. Verse 11 bis 14. So spricht der Herr, Herr. Schlage in deiner Hand, stampfe mit deinem Fuß auf und sprich, wehe über alle bösen Gräuel des Hauses Israel. Denn durch das Schwert, durch den Hunger und durch die Pest müssen sie fallen. Wer fern ist, wird an der Pest sterben. Wer nahe ist, wird durch das Schwert fallen. Und wer übrig geblieben und bewahrt worden ist, wird vor Hunger sterben. Und ich vollende meinen Grimm an ihnen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn sich ihre Erschlagenen mitten unter ihren Götzen befinden, rings um ihre Altäre her, auf jedem hohen Hügel, auf allen Berggipfeln und unter jedem grünen Baum und unter jedem dicht belaubten Terebinte, an dem Ort, wo sie allen ihren Götzen wohlgefälligen Geruch dargebracht haben. Und wenn ich meine Hand gegen sie ausstrecke und das Land zum Entsetzen und Grausen mache in all ihren Wohnsitzen, von der Wüste Juda an bis nach Ribla, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Gott möchte auch dadurch sagen, wenn sie vorher nicht anders hören, auch durch das Gericht die Aufmerksamkeit bekommen. Und hier auch durch nonverbale Kommunikation. Er sagte, schlag in deine Hand, stampf mit deinem Fuß auf. Ja, versuche irgendwie sie wach zu kriegen. Ja, dass sie doch bitte, bitte zuhören. Es soll die Bedeutung der Warnung unterstreichen. Gott gibt uns sein Wort nicht zur Unterhaltung. Ich möchte einmal ein bisschen weiterspringen zu Hesekiel 33. Ich lese dort die Verse 30 bis 33. Hesekiel Kapitel 33. Hier ist, was nachher die Reaktion erstmal der Leute da waren, die Hesekiel selber gehört haben. Hesekiel 33. Ab Vers 30. Und du Menschensohn, die Söhne deines Volkes reden über dich an den Wänden und in den Türen der Häuser, und einer redet mit dem anderen, jeder mit seinem Bruder, und sagt, komm doch, hört, was das für ein Wort ist, das vom Herrn ausgeht. und sie kommen zu dir, wie eben Volk zusammenkommt, und sitzen vor dir als mein Volk und hören deine Worte, aber sie tun sie nicht. Denn Liebesverlangen ist in ihrem Mund, danach handeln sie. Ihr Herz läuft ihrem unrechten Gewinn nach. Und siehe, du bist ihnen wie einer, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen versteht. Und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Wenn es aber kommt, siehe, es kommt. Sie werden doch erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Er warnt hier auch durch den Segel, und er sagte, die Leute, die kommen schon. Und die hören das auch. Und die sagen, das ist immer so spannend, wenn der da was macht. Mal schauen, was er heute wieder für eine Aktion anstellt. Legt er sich wieder auf die Seite oder was macht er diesmal? Schneidet er seine Haare wieder ab? Was kommt? Sie hören es gerne, aber es ist eine Diskrepanz zwischen dem, was sie hören und dem, was sie damit machen. Sie sagen, wir hören das gerne, wir wollen nur nicht danach leben. Und Gott sagt, so geht es nicht. Deswegen warnt auch Jesus, ihr sollt nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter sein. Gottes Wohlgefallen ist nicht darin, weil... Okay, einen Schritt zurück. Es ist gut, dass du da bist, aber es ist nicht gut genug. Gott möchte, dass wir kommen, dass wir sein Wort hören. Aber er möchte nicht nur, dass wir da sitzen und sagen, ja, ich war da, meine Pflicht getan, jetzt kann ich wieder machen, was ich möchte. Ja? Und er sagte, hört nicht einfach, weil das schön klingt. Da müsst ihr euch einen anderen Prediger suchen, weil so eine tolle Stimme habe ich nicht. Ja? Andere können das bestimmt besser ausdrücken, aber darum geht es dem Herrn nicht. Und er sagte, sag ihnen, sie sollen darauf achten, was der Inhalt ist. Er gibt es uns nicht zur Unterhaltung. Gottesdienste sind kein Unterhaltungsprogramm. Wir machen das nicht, damit ihr dort sitzt und dann anschließend sagt, das hat mir gefallen. Spart euch das, dafür brauchen wir das nicht. Ja? Wir wollen viel lieber, dass wir sagen, das hat mich angesprochen. Und ich weiß, was Gott von mir möchte und ich gehe nach Hause und ich werde mit dem Nachbarn reden oder ich werde das nicht mehr machen. Ja? Gott möchte uns formen in Christi Ebenbild. Dafür gibt er uns sein Wort. Ihn ehren, ihn anbeten und ihm Beifall klatschen von mir aus, können wir die ganze Ewigkeit noch. Jetzt will er uns verändern. Er will uns formen. Er möchte, dass wir was ändern. Sonst stehen wir unter seinem Zorn. Erinnerst du dich, als Jesus in den Tempel ging? Und er kam herein und er sah die ganzen Leute dort, die zum Gottesdienst beigetragen haben. Sie haben das Geld gewechselt, sie haben die Opfertiere verkauft. Aber durch das Ganze drumherum und durch ihr Handeln, sie waren nicht konzentriert auf die Anbetung Gottes. Und sie haben andere davon abgehalten, es war in dem Bereich, wo die Nationen eigentlich anbeten sollten. Und Jesus kommt herein und er schmeißt die Tische um und sagt, so geht es hier nicht weiter. Ich lasse das nicht zu. Ihr habt das Haus meines Vaters, ihr habt den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht. Okay. Und sagt, wie schaut es aus? Ich will nicht einfach, dass es so ein netter Gottesdienst ist, sondern ich will, dass es wirklich den Herrn ehrt. Und dass, wo wir merken, da ist eine Diskrepanz, dass wir es bekennen und dass wir es in Ordnung bringen. Wieder, es ist nicht, weil er böse auf uns ist, weil er uns nicht mag, sondern weil er sagt, ich will das Beste für dich und ich will wirkliche Gemeinschaft mit dir haben. Aber ich will nicht, dass ihr euch Gemeinschaft einfach nur vorspielt. Die Pharisäer dachten die ganze Zeit, wir haben richtig Gemeinschaft mit Gott. Ja, wir sind die guten Leute, wir sind die sich an das halten. Wir fasten so oft und wir halten diese tollen Gebete und alle Leute sehen das und hören das. Wir sind wer? Wir sind eng mit Gott. Und Jesus sagt, nee, das Gegenteil. Eigentlich diejenigen, die erkennen, dass sie sich gegenüber Gott schuldig gemacht haben, die das einsehen, die umkehren, das sind die, die sowohl mit Jesus als auch mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Ja. Und so sagt er hier den Israeliten, ich werde euch das nehmen. Ich werde euch eure Anbetungsstätte, ich werde euch Jerusalem, ich werde euch den Tempel, ich werde euch den Altar, ich werde euch das alles wegnehmen. damit ihr endlich nicht auf die Dinge schaut, sondern auf die Beziehung zum Herrn. Und in all diesem hat es ja auch andere in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist häufig das Schwierige. Hesekiel selber war betroffen. Ich weiß nicht, wie er vorher gelebt hat, aber wir lesen hier nicht, dass er sagt, ja, vorher habe ich mich vielen schuldig gemacht, aber als ich dann in Gefangenschaft war, bin ich ins Nachdenken gekommen. Kann sein, lesen wir hier aber nicht. Jeremia war die ganze Zeit in Jerusalem gewesen. Er hat die ganze Zeit gewarnt. Er hat anders gelebt, aber er war dann auch mit dabei bei der Zerstörung Jerusalems. Ja? Manchmal ist es nicht, weil wir irgendwas gemacht haben, aber weil Gott, wir werden in Mitleidenschaft gezogen, weil andere so handeln. Aber es bestätigt wiederum Gottes Wort und es widerspricht dem, was unsere Gesellschaft eigentlich sagt. Unsere Gesellschaft sagt ja eigentlich, es gibt Evolution und wir werden immer besser. Und wir entwickeln uns immer höher. Das war noch viel populärer vor dem Ersten Weltkrieg. Da haben auch viele Christen gesagt, wir müssen noch ein bisschen besser werden und dann kommt das Reich Gottes, dann haben wir alles für ihn etabliert. Dann sind wir so die gute Gesellschaft, zu der Jesus dann kommen kann. Und dann kam der Erste Weltkrieg und sie haben gesagt, nee, so war es doch nicht. Ja? Und Gott macht dieses, um zu sagen, schau her, es ist nicht unsere Güte, es ist nicht, dass wir gut genug sind. Und manchmal leben oder leiden wir, weil Gott zeigt, dass die Welt so ist, wie er sie beschrieben hat, nämlich sündhaft. Und dass er eine bessere Heimat für uns bereitet. Und deswegen, dass unser Herz, unsere Liebe nicht auf den Dingen dieser Welt ist. Und das heißt auch, dass wir uns nicht über diese Dinge so sehr aufregen und streiten. Nun, wir können nicht, ich sage nicht so, sei so ein ganz völlig emotionsloser Typ, der einfach nur sagt, Sachen passieren, ja, ist halt so. Das ist nicht, was er meint. Aber er möchte schon, dass wir sagen, dass selbst wenn Sachen genommen werden, auch Sachen, die mir lieb sind, zu sagen, wie Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Ich weiß etwas, was mir nichts und niemand nehmen kann. Das ewige Leben, die Gemeinschaft mit dem Herrn. Sie können noch so viel nehmen, sie können noch so viel antun, das ist in unseren Herzen und das kann uns niemand nehmen. Und wenn Sachen passieren und Gott sein Gericht gibt, dann zeigt er, dass die Schuld nicht bei Gott liegt, sondern bei uns, wie wir uns verhalten haben. Dieses Bild, du sagst, was hat das damit zu tun? Das ist Gehenna. Es ist das Tal Hinnom bei Jerusalem. Und wird häufig in unseren Bibeln als Hölle übersetzt. Und du sagst, also habe ich mir die Hölle nicht vorgestellt. Stimmt. Aber in ihrem Verständnis, es war ihre Müllhalde damals gewesen. Sozusagen. Es war, wo die Götzenopfer stattgefunden haben und wo sie dann alles, was unrein war, hingebracht haben und verbrannt haben. Und sagten, das ist das irdisch nächste Bild, was sie haben. Und wo Gott sagt, das ist, das ganze Unrecht, wo die ganze Schuld hinkommt. Das Problem ist, wenn wir diese Schuld tun, dann sind wir Träger dieser Schuld und kommen in die gleiche Strafe, in das gleiche Gericht. Und Gott sagt, ich möchte euch damit warnen, dass ihr seht, wenn ihr noch nicht abgekehrt seid, wenn ihr noch nicht Buße getan habt, zu sagen, ich habe das verdient, weil ich mich vor dem heiligen Gott schuldig gemacht habe. Aber ich möchte umkehren, ich möchte dem Herrn vertrauen. Und wenn wir es getan haben, dass wir dann hingehen wie Hesekiel und Leuten sagen, ich tue, was ich tun muss, weiß nicht, er hat geklatscht, gestampft, sonst was getan, sagen, hört doch bitte, bitte zu, Gott liebt euch zu sehr, um euch gehen zu lassen. So sollen die Katastrophen, wir sollen sie als Gelegenheiten sehen, mehr über Gott nachzudenken. Und vielleicht müssen wir es ja gar nicht erst auf Katastrophen warten. Nicht erst auf schwierige Umstände warten, sondern dass wir schon dem Wort hören, Gottes Warnung ernst nehmen und sagen, wie lebe ich? Lebe ich so, dass es Gott gefällt? Lebe ich so, dass mein Vertrauen in Christus ist und zu seiner Ehre. Wenn du irgendwo sagst, ich habe mit diesem oder jenem zu kämpfen und ich weiß, da geht das davon ab. Sprich jemanden an. Nicht, um dich zu blamieren, ehrlich nicht, sondern damit es sich ändern kann. Wenn du sagst, ich weiß, was ich machen muss und ich werde es tun, gut. Ja, es geht mir nicht darum, dass wir irgendwas uns bloßstellen. Es geht mir darum, Gott wollte hier, dass sie nicht nur sagen, oh, das war schön, das hat mir gefallen, sondern dass sie anders leben, weil sie Gottes Wort gehört haben. Was ändert sich in deinem Leben, weil du Gottes Wort hörst?